Es ist wohl eine der meistbeachteten Neueröffnungen in dieser Saison. Engelhorn startet in Luxemburg mit 6000 Quadratmetern mitten auf der grünen Wiese. Eingebettet in ein neues Center, umgeben von Luxusautos und Motorrädern, Food Court und Fitnessstudio, einem immersiven Museum und einer Karaoke-Bar. Warum die Leute sich dann noch die Zeit nehmen zum Shoppen bei Engelhorn, das frage ich jetzt Peter Eberle, CEO von Engelhorn Luxemburg. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Hallo Herr Eberle, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Kessler, vielen Dank für die Einladung.
Herr Eberle, wir starten gleich mit der Frage, die die Branche seit Monaten bewegt. Was macht Engelhorn in Luxemburg?
Ja, wir haben einen Fashion Store für Damen und Herren auf ungefähr 5000 Quadratmetern kreiert, fokussieren uns dort von den Inhalten auf Premium und Luxus und haben ja letzte Woche eröffnet am Freitag. Einen kleineren Sport Store haben wir dort schon seit September im Betrieb, der hat rund 600 Quadratmeter. Und wenn ich sage dort, wir sind in einem Multi-Experience-Center angesiedelt in Luxemburg, das sogenannte GridX. Grid von Englisch Netz und X steht quasi für diese Kollaboration. Und unser Ziel ist es in diesem Grid X, dass einfach die unterschiedlichen Experiences, die die Kunden dort genießen können, auch miteinander kooperieren, dass wir wirklich eine Einheit gemeinsam bilden und so einfach attraktiv werden für die Kunden. Mhm. Und was für uns noch spannend ist, wir konzentrieren uns tatsächlich komplett auf stationäre Geschäft. Weil wir sagen, wenn man uns erleben will, dann muss man auch zu uns kommen und nicht nur vom Bildschirm sitzen.
Die Kunden, die können ja aus verschiedenen Ländern kommen. Luxemburg liegt ja in gleich mehreren Dreiländerecks. Auf welche Kundschaft wollen Sie sich denn fokussieren? Auf die Franzosen, Luxemburger, Deutschen oder Belgier?
Also wie das immer so ist, wir wollen natürlich alle haben. Aber die Nummer eins wird sicherlich am Anfang der Luxemburger Kunde sein. Und natürlich auch die Pendler bzw. die Menschen, die in der Großregion leben. Aber in erster Linie werden wir die Luxemburger vom Start weg ansprechen.
Die Luxemburger kennen Sie ja eigentlich ganz gut. Sie waren ja Geschäftsführer bei Kohnen und dem Schwesterhaus Brahm in Luxemburg und jetzt Bräuninger. Das heißt, Sie kennen die Menschen vor Ort sehr gut. Was unterscheidet denn den Luxemburger Kunden vom, sagen wir, deutschen Kunden?
Es gibt so eine Grundhaltung, wenn ich den Luxemburger mal als den Luxemburger nennen darf, der ist in meiner Wahrnehmung nicht so aufgeregt wie der Deutsche. Also auch die, ich sage jetzt mal, die weltweite Lage, wenn wir da die Diskussion zwischen Luxemburgern und Deutschen sieht, das ist dort einfach ein bisschen zurückgenommener, nicht ganz so extrem, wie wir das aus Deutschland kennen. Jetzt mit Blick auf die Mode. Die Luxemburger sind, glaube ich, ein Ticken mutiger als die Deutschen. Sie sind lang nicht so basic-orientiert wie in Deutschland. Also wir kommen ja nachher noch zu dem Thema Einkauf. Da in der Diskussion tatsächlich, also wie viel NOS will der Luxemburger haben und wo fehlen ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Modeinhalte. Hinzu kommt noch, dass die Luxemburger unglaublich markenaffin sind. Wenn die eine Marke nicht kennen, ist es erstmal nicht ganz so einfach. Das haben wir früher bei Brahm auch festgestellt, gerade was so das Thema Eigenmarke anbelangt. Da machen die eher einen großen Bogen rum. Die Deutschen sind da aufgrund der Preissensibilität vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Und insgesamt ist in Luxemburg aufgrund des verfügbaren Einkommens ausgabebereiter, als es in Deutschland der Fall ist.
Wie bekannt ist denn die Storebrand Engelhorn bei den Luxemburgern?
Die Frage höre ich natürlich oft. Ist vielleicht jetzt gemein sozusagen, Fabian wird es mir verzeihen, aber die Kunden kennen Engelhorn eigentlich nicht. Also da müssen wir die Brand quasi noch entwickeln. Hinzu kommt noch, da habe ich tatsächlich auch von Anfang nicht dran gedacht, die französisch sprechenden Kunden haben auch noch mit der Aussprache ein Problem, weil die über das H im Engelhorn irgendwie stolpern. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Und Engelhorn hat ja auch dieses tolle Signet mit dem O und dem Horn obendrauf. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Warum war das denn wichtig, dass Engelhorn über dem Ganzen steht? Sie sind ja ein Joint Venture mit Fabian Engelhorn eingegangen, aber es hätte ja auch eine neue Storebrand über dem Grid X stehen können. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, klar. Ich glaube schon, dass wenn sich die Kunden dann mit uns beschäftigen und gucken, wo kommen die denn her, dann ist es schon unglaublich wertvoll, dass so eine 135 Jahre alte Traditionsmarke dahinter steht. Nur diesen Kontakt müssen wir erst noch aufbauen. Mhm. Was für uns natürlich schon wichtig ist, Engelhorn ist ja bei den Marken eine unglaublich bekannte Brand, die natürlich auch Vertrauen schafft und die natürlich auch Vertrauen in das, was wir da tun, schafft. Also die Hersteller wissen, dass wir wissen, was wir tun. Also das ist nicht irgendein Spaß, den wir da machen, sondern wir haben da schon was vor. Und dieses Vertrauen hilft uns in der Partnerschaft mit den Brands schon auch wirklich weiter. Und nicht zuletzt ist der Name auch für mich wichtig, weil ich letztlich auch weiß, was ich bekomme aus der Engelhorn-Partnerschaft. Und so ein Stück weit ist es in Luxemburg ja auch mein Geschäft. Also insofern, insgesamt ist die Marke Engelhorn schon sehr wichtig für das gesamte Unterfangen.
Was wird denn Engelhorn Luxemburg und Engelhorn Mannheim unterscheiden, außer die Lage?
Wir haben einen stärkeren Fokus, also im Sortiment. Wir gehen nicht so ganz breit ran, wie das Engelhorn in Mannheim tut oder vielleicht so auch tun muss. Es ist ja auch deutlich größer noch, das Modehaus in Mannheim. Und wir werden auch vom Operativen her manche Dinge anders machen. Ich sage immer, die 135 Jahre Geschichte Mannheim, das ist ja ein toller Wert, das ist großartig, ist aber an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht so ein Behinderungsfaktor, weil man halt Dinge schon immer so gemacht hat. Und insofern werden wir bei uns manche Dinge ein bisschen anders ausprobieren, die Mannheimer so nicht kennen.
Okay, das klingt interessant. Fangen wir an mit dem Sortiment erstmal. Ja. Was machen Sie denn da anders? Also Sie sagten schon, die Luxemburger sind mehr Premium, luxusaffin. Da kann man möglicherweise dann wahrscheinlich ein bisschen höher gehen, als man das für Mannheimer Kunden und Umgebung Mannheim tut.
Genau. Also was es bei uns zum Beispiel nicht gibt, ist so dieses typische Mainstream-Sortiment, was ja sonst in den großen Bekleidungshäusern eigentlich überall angeboten wird. Zum einen gibt es da in Luxemburg einige Einkaufszentren, die dort wirklich mega gut aufgestellt sind. Wir haben das bei uns quasi komplett weggelassen. Ich glaube, das ist im Übrigen auch ein großes Problem im Handel oder auch in manchen Shoppingzentren, dass man versucht, oder auch auf den Highstreets, dass man versucht, irgendwie von allem was dabei zu haben und dass es zu wenig Fokus gibt. Und wir sind in dem GridX insgesamt und auch bei uns bei Engelhorn einfach etwas fokussierter, als man das normalerweise kennt. Wir konzentrieren uns mehr oder weniger auf drei Bereiche, diesen Modern-Bereich, Premium- und Luxusbereich überhalb des Mainstreams und haben dort natürlich eine große Markenvielfalt. Wenn ich in den Modern-Bereich zum Beispiel mal gehe, dann sind es so Marken wie Marco Polo, Rich & Royal, Dreikorn, Lidl, American Vintage, Hugo, Max & Co. und Gent. Das sind so die Treiber. Wir haben in der Haker noch ein kleines Konfektionsportfolio, so um Roy Robson, Dressler, Olymp. Das wird wichtig sein. Wie wichtig das für uns sein wird, müssen wir tatsächlich noch sehen. Mir ist im Moment noch nicht klar, wie stark in Luxemburg in Zukunft dieser wirkliche Konfektionspart sein wird. Also wir haben jetzt nicht eine riesige Anzugabteilung dort, sondern das ist relativ klein. Und wir wären aber in der Lage, das auch noch ein bisschen größer zu machen, wenn die Nachfrage dort größer werden sollte. Dann gibt es den Premium-Part. Da sind Marken wie McCain, Windsor, Boss, Max Mara Weekend, Luisa Charano, Riani, Close, Profumo, Jacob Cohen, Ernaux, Gran Sasso. Also so dieses Segment bei Damen und bei Herren. Und dann haben wir noch dieses Luxussegment, was für uns auch sehr wichtig ist. Dort haben wir mit Zegna, Brunello Cucinelli, Tom Ford, Zimmermann, Ina Kess, Max Mara Mainline, Alud, Etro, Balmain, Acris, Givenchy, Dorothee Schumacher. Also ich könnte noch andere nennen. Glaube ich, wirklich ein mega Assortment, das es in dieser Form in Luxemburg überhaupt nicht gibt. Also insgesamt ist das Angebot im hochwertigen Bereich in Luxemburg eigentlich seit vielen Jahren eher überschaubar. Es gibt ja einige First-Line-Boutiques in der Innenstadt, das sind 4 oder 5. Ansonsten gibt es kein großes Multilabel Geschäft, wo man so ein Sortiment letztlich vorfindet. Und
auch nicht bei Brahm.
Nein. Brahm geht eben in den Mainstream-Bereich, schon auch in den Premium-Bereich rein, aber wir differenzieren uns ganz klar über das Premium- und Luxussegment von Brahm und haben da relativ wenig Überschneidungen.
Wie viele Überschneidungen haben Sie denn mit Mannheim? Also ist es tatsächlich 1:1 Mannheim-Luxemburg oder haben Sie auch gewisse Brands bereits exklusiv?
Wir haben im Moment keine exklusiv. Es gibt noch die eine oder andere First Line, mit denen Engelhorn schon seit vielen Jahren Megageschäfte in Mannheim macht, die wir noch nicht für Luxemburg begeistern konnten. Da sind wir aber nicht überrascht worden, davon sind wir ausgegangen. Man kennt die Namen ja alle, die grundsätzlich aber sagen, wir wollen uns den Laden erstmal angucken, bevor wir dahin liefern. Zumal da einige dabei sind, die sich eigentlich aus dem Wholesale-Geschäft mehr oder weniger auch zurückziehen. Dort sind wir überall in Kontakt, da kriegen wir auch überall grundsätzlich gutes Feedback, aber eben die Information, also wir wollen uns das Geschäft angucken und dann darüber entscheiden, ob wir zusammenkommen oder nicht. Wir haben ja nächste Woche den großen, ich sage jetzt mal die große Eröffnungsparty, da wird der eine oder andere schon dabei sein, also wir haben sie alle eingeladen und in den Wochen danach werden wir da die eine oder andere Führung sicherlich veranstalten und hoffen, dass wir dann in den nächsten 6 bis 8 Monaten noch die ein oder andere Marke präsentieren können, die wir jetzt noch nicht zeigen können.
Und wenn die dann alle kommen zu den Führungen, zur großen Eröffnungsfeier, was sehen die dann? Also wie sieht Engelhorn Luxemburg ganz konkret aus?
Also wir haben ja von vornherein ziemlich am Anfang der Gespräche gesagt, wir wollen wirklich was anderes. Und dann kam natürlich als ja mit erste Frage, was machen wir denn, wenn der erste Lieferant sagt, ich würde da gerne meinen Shop einbauen? Und dann haben wir gesagt, also unser Ziel ist es, ohne Markenshops zu arbeiten. Nicht, weil wir die blöd finden, sondern weil wir das Gefühl hatten, dass wir einfach was anderes mal brauchen. Also wir wollen im Grunde mit dem Laden insgesamt, mit der Kuratierung der einzelnen Produkte, der einzelnen Marken überzeugen und nicht mit so viel unterschiedlichen Ladenbauelementen. Mir war dann ganz besonders wichtig, dass wir diese Modewelten, die wir abbilden, dass wir die trotzdem auch differenziert rausarbeiten, dass die 5000 Quadratmeter eben nicht an jeder Ecke gleich aussehen. Und unsere Architekten kamen dann irgendwie, ich glaube eigentlich so nebenher, auf die Idee zu sagen, Mensch, das ist ja eigentlich wie so ein Fashion-Universe und lass uns doch diese Modewelten in Planeten schaffen. Dann ist es auch greifbar, man kann das mit Haptik und Optik und Farbigkeit auch so voneinander differenzieren. Und so ist dann unser Fashion Universe entstanden, wo wir auf 6 Planeten der Sonne und dem Mond verteilt quasi die unterschiedlichen Welten darstellen.
Das ist eine sehr schöne Idee und ich habe die Bilder gesehen. Das sieht auch sehr eindrucksvoll aus. Wir hängen die auch in die Shownotes, dass sich die jeder anschauen kann. Und es fügt sich ja auch ein in dieses Erlebniskonzept, in dem neuen Center, in dem Sie sich ja befinden, dieses Grid X. In Ihrer Nachbarschaft gibt es eine Motorwelt, also verschiedene Luxusbrands zeigen da ihre Autos und es gibt ein immersives Museum und, ein Health Club und so weiter. Also vieles, was geboten wird, viel Erlebnis, das geboten wird. Wie motivieren Sie die Leute denn daneben noch shoppen zu gehen?
Die Frage kommt tatsächlich auch oft, das haben wir auch in der Diskussion mit den Betreibern von GDX besprochen. Ich würde gern, um ein Missverständnis zu vermeiden, wenn man das googelt, dann stößt man auch auf diese Motorworld, die es ja auch in Deutschland gibt. Und die Motorwelt, die sich im GridX herausbildet, ist mit der Motorworld nicht zu vergleichen. Also es ist bei uns nicht so Öl- und Benzin getrieben, sondern es sieht luxuriöser, hochwertiger und edler aus. Also das vielleicht mal vorangestellt für jemand, der es noch nicht gesehen hat. Ansonsten, das ist schon richtig mit diesen unterschiedlichen Experiences, Mobilität, Gastronomie, Kunst oder das Museum, Retail. Wir haben ja auch noch einen ganz großen Veranstaltungsbereich, den es dort gibt und den Health Club. Es wird nicht so sein, dass alle Besucher immer alles gleichzeitig genießen. Also wir gehen nicht davon aus, dass die bei uns jedes Mal einkaufen, danach ins Museum gehen, Mittagessen und ein Auto kaufen. Aber sie könnten es. Und ich glaube, das macht's doch aus. Man fährt dahin, weil man weiß, dass es immer etwas zu erleben gibt. Und wir haben dort mit den 5000 Quadratmeter Modefläche, wir sind da auch ein großer Anker in dem ganzen Objekt. Und ich gehe schon davon aus, dass in Zukunft viele wegen uns kommen und dann vielleicht noch andere Dinge auch mitgenießen. Ich weiß ja, die Zahl habe ich gestern das erste Mal nochmal nachgefragt seit unserer Öffnung. Wir haben ja vor einer Woche erst aufgemacht. Wir haben jetzt schon eine durchschnittliche Verweildauer der Menschen im Center von über 3 Stunden.
Wahnsinn.
Also die Menschen fahren wirklich in das Grid X, um dort Zeit zu verbringen. Und insofern glaube ich, dass diese unterschiedlichen Experiences einfach, ja, das ist toll für die Leute.
Dass sie sich ergänzen.
Ja.
Sie hatten vorhin gesagt, dass Engelhorn Luxemburg auch organisatorisch einiges anders macht als Engelhorn Mannheim. Da würde mich natürlich interessieren, was genau machen Sie denn anders?
Also wir haben ja die Situation, dass wir den Einkauf ja komplett an das Mannheimer Team quasi übertragen. Natürlich sind wir da mit dabei, wenn es um die Frage geht, welche Marken und so weiter. Aber der Einkauf ist mehr oder weniger nach Mannheim outgesourced.
Ganz kurz, wie ist das zu verstehen? Also ist Mannheim dann der reine Dienstleister und Sie sagen, das und das und das brauchen wir? Oder ist das ein Austausch? Wie arbeiten Sie da ganz konkret zusammen?
Also grundsätzlich, Engelhorn ist ja beteiligt auch an dem Joint Venture, also insofern nicht nur reiner Dienstleister, sondern ist ja auch beteiligt. Und im Einkauf haben wir ein System entwickelt, über das wir quasi grundsätzlich gemeinsam eine Limitplanung machen, eine Markenplanung und auch eine Planung, wie der Modegrad etc. bei den einzelnen Brands aussieht und wie die Anteiligkeiten sich darstellen. Dort sind wir auch unabhängig vom Geschäft in Mannheim. Also es kann sein, dass wir eine Marke stärker gewichten und vielleicht sogar auch absolut gesehen mehr Umsatz machen, als Engelhorn das in Mannheim realisiert. Weil wir glauben, dass es in Luxemburg einfach mehr oder weniger Umsatz dort möglich ist. Wir kooperieren aber auch mit Mannheim in anderen Bereichen, dass wir quasi Dienstleistungen jetzt im Bereich Marketing oder auch im Bereich IT aus Mannheim mit dazu buchen, in Anführungszeichen, bezahlen das auch. Wir haben aber auch andere Bereiche, die wir nicht selbst betreiben. Also wir haben keine eigene HR-Abteilung, wir haben keine eigene Accounting-Abteilung. Wir haben uns davon verabschiedet zu sagen, wir wollen alles selber machen, sondern wir suchen uns für gewisse Dinge, die nicht unser Kernthema sind, Partner, die das gut machen können und bezahlen dann lieber die Dienstleistung, als die Menschen im eigenen Geschäft letztlich zu beschäftigen. Das geht so weit, dass wir selbst in der Gastronomie, wir haben eine relativ große Gastronomie auch bei uns mit 60 Plätzen innen, 60 Plätzen außen, die wir zwar selbst abrechnen, also wir machen unsere Preisgestaltung, wir sagen, was wir da für Essen haben wollen etc. etc., aber die ganze Produktion und das Doing, die Personalarbeit etc. macht ein Gastronomiepartner für uns. Und das alles setzt uns einfach in die Lage, dass wir vor Ort in Luxemburg uns wirklich zu 100% um unseren Kunden kümmern können und nicht so einen großen Wasserkopf mit uns rumtragen müssen.
Und wie unabhängig sind Sie tatsächlich? Also wer hat das letzte Wort eigentlich?
Also es sind ja 2 komplett unterschiedliche Entities. Also es gibt eine Luxemburger Gridix Engelhorn SA, die komplett eigenständig ist. Ich bin der Geschäftsführer, der CEO dieser Firma letztlich. Und im Grunde liegt es an mir zu sagen, also ich will das eine haben oder das andere nicht haben. Und natürlich spreche ich mich mit Fabian ab, weil wir quasi ja als Inhaber des Unternehmens da ja schon an einem Strang ziehen. Aber wenn wir sagen, wir wollen eine wichtige Marke, die in Mannheim wichtig ist, in Luxemburg nicht, dann ist es halt so.
Mhm. Das heißt aber, Ihr Projekt ist dann ja in gewisser Weise auch ein Proof of Concept, wie Händler stärker zusammenarbeiten können, kooperieren können. Wenn Sie sagen, Sie sind 2 verschiedene Entities.
Es ist so. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das für den Handel eigentlich eine gute Idee wäre, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ich weiß, das ist ein kompliziertes Thema. Ich habe in meiner Kohnenzeit damals schon über solche Dinge nachgedacht. Es ist mir aber früher nie gelungen, also auf beiden Seiten Partner zu finden, sowas wirklich auszuprobieren. Ich habe mich in der Zeit mit Fabian damals immer schon ausgetauscht, ob man das nicht mal probieren. Es braucht da halt 2 Partner, die dann gemeinsam sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus und springen da ins Wasser. und versuchen, wie es weitergeht. Ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Im Bereich Einkauf werde ich ja immer gefragt, Mensch, wie soll denn das funktionieren, dass die Einkäufer in Mannheim entscheiden, was die Kunden in Luxemburg kaufen sollen? Wie soll das funktionieren? Es kann doch nicht funktionieren. Meine Gegenfrage ist dann immer, welche Einkäufer in den größeren Häusern stehen denn eigentlich im Verkauf und kennen ihre Kunden? Also wenn wir ehrlich sind, sind es die wenigsten. Da gibt es zwar dann oft die Ausrede, ah, die müssen am Samstag verkaufen und die müssen irgendwo unter der Woche verkaufen und so weiter. Ja, ich glaube, dass es nicht so ist. Das ist nicht der Fall. Die Einkäufer haben genug zu tun, ein vernünftiges Sortiment zusammenzustellen etc. etc. Die stehen zumindest in den größeren Läden nicht den ganzen Tag im Verkauf und kommunizieren mit den Kunden, um rauszufinden, was die dann wollen. Da ist entscheidend, dass es ein gutes Kommunikationsmodell gibt zwischen den Menschen im Vertrieb und den Menschen im Einkauf. Und ich glaube, dass wir da ein sehr gutes Modell entwickelt haben, einfach auch mit der Basis, die Engelhorn in Mannheim ja schon hat. Das ist ein Megateam und wir haben da jetzt bezogen auf Luxemburg nochmal ein zweites Modell und ich denke, dass das sehr gut funktionieren wird. Und vielleicht das noch hinterher, klar passieren da auch mal Fehler. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so in die Branche gucke, ist es ja nicht so, dass alle, die einen eigenen Einkauf haben, keine Fehler machen, sondern da passieren ja genauso Fehler.
Warum arbeiten nicht mehr Händler so zusammen wie Sie?
Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es daher, weil früher eben die, also speziell jetzt im Einkauf, die Inhaber immer den Einkauf selber gemacht haben, weil das vielleicht am meisten Spaß gebracht hat und man Angst hat, da so ein Stück weit loszulassen. Aber wenn ich in andere Branchen gucke, also in der Automobilindustrie, da baut ja auch nicht jede Firma seinen eigenen Auspuff, sondern da kooperiert man in irgendeiner Form über andere Unternehmen, die halt dann die Auspuffe produzieren oder die Bremsen oder die weiß der Kuckuck was. Ich glaube, dass in Zukunft der Einzelhandel, wenn er weiterhin erfolgreich sein möchte, und im Moment sind die Zeiten ja wirklich extrem schwer, dass man solche Kooperationen umsetzen muss, um auf der einen Seite die Kosten besser in den Griff zu kriegen, auf der anderen Seite aber auch die Qualität besser realisieren zu können. Und wenn ich jetzt auf den Einkauf gucke, es geht ja nicht nur darum, den Einkauf zu haben, sondern man muss ja ein vernünftiges Einkaufsteam entwickeln, aufbauen und auch erhalten. Also es gibt ja auch da eine gewisse Fluktuation und so weiter und so weiter. Und wenn jeder diesen Prozess aus eigener Kraft machen muss, ist es meines Erachtens schwieriger, als wenn man sich da die Bälle ein bisschen zuspielen kann.
Sie haben ja eine sehr breite Perspektive, weil Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von Engelhorn in Luxemburg, sondern auch Beirat bei einigen Familienunternehmen, blicken also relativ unabhängig auf Unternehmen, auf die Unternehmensführung. Was war denn die unbequemste Wahrheit, die Sie einem Inhaber beibringen mussten?
Na, das schwierigste Thema ist natürlich immer, wenn es um das Thema Nachfolge geht. Und im Nachfolgethema geht es ja auf der einen Seite immer um die, ich sag jetzt mal, die Qualifikation der Nachfolgenden. Und es geht aber auch immer um die Frage einer künftigen Strukturveränderung. Und oft hängt es ja zusammen. Und das ist schon unglaublich anspruchsvoll, weil gerade auch wenn man jetzt auf so eine Strukturveränderung geht, kommt ja ganz schnell die Frage, ja, warum jetzt erst die Struktur verändern? Also ist es vielleicht früher falsch gewesen, das noch nicht früher zu machen? Also da geht's dann immer auch um, was ist in der Vergangenheit richtig gewesen oder vielleicht an Entscheidungen unterblieben, wie auch immer. Und das ist kompliziert, einfach das anzusprechen und dann auch die Überzeugung dann zu vermitteln, dass der Blick nach hinten ja nicht hilft, sondern es ist ja nur hilfreich, nach vorne zu gucken und zu schauen, was ist denn in Zukunft richtig. Und da geht es natürlich auch bei der übergebenden Generation um die Frage des Loslassens, ob da eine Bereitschaft da ist, loszulassen oder nicht. Und das ist, glaube ich, schon die anspruchsvollste Thematik.
Welche Lösung haben Sie denn da gefunden? Also wie geht man daran?
Letztlich geht es nur über Kommunikation und die Überzeugung, einen Weg zu finden, der den Blick nach vorne in den Fokus nimmt. Und Ich habe ich glaube, es war Richard Engelhorn vor vielen Jahren, hatte mir mal gesagt, es hätte einen Grund, warum im Auto die Windschutzscheibe größer ist als der Rückspiegel. Und ich finde das eigentlich ein
schöner Satz.
Einen tollen Vergleich, ja.
Wie kann denn das gelingen, Generationswechsel?
Also man muss ihn, glaube ich, mit Bedacht vorbereiten und also auch mit einem langen zeitlichen Korridor und mit viel Ehrlichkeit und Kommunikation. Und ich habe so festgestellt, dass auch in der Zeit, die ich ja in München verbracht habe, das Thema Kommunikation tatsächlich der wichtigste Punkt ist in dem Zusammenhang. Also generell in der Führung, aber auch bei dem Thema Generationswechsel. Und überall da, wo die Kommunikation gut ist, sind die Chancen auch sehr gut, dass es perfekt funktioniert.
Stichwort Kommunikation. Was macht man denn als Beirat, wenn die gesamte Familie, Eigentümerfamilie am Tisch sitzt und sich einig ist und man sitzt da als Einziger und weiß, dass sie alle falsch liegen? Gab es das schon? Hypothetische
Situation. Ja, das gibt's schon. Also der Vorteil ist ja, in einem guten Beirat ist man meistens ja nicht alleine, sondern da gibt's ja mehrere. Und man hat da die Möglichkeit, schon auch zusammen als Beirat dann auf die Familie, die Gesellschafter oder die Geschäftsführung, wie auch immer, auch einzusprechen. Das Wichtigste ist, es anzusprechen. Und es kommt noch hinzu, und das kenne ich aus München, wir hatten damals leider keinen Beirat. Um den habe ich immer so ein bisschen gekämpft, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Wenn es schwieriger wird, wenn das Geschäft schwieriger wird, geht in der Regel die Kommunikation innerhalb der Geschäftsführung oder innerhalb der Eigentümer, wie auch immer, geht zurück. Weil es dann meistens auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und dann gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlendes Verständnis für das jeweilige Gegenüber. Also die Kommunikation wird schlechter und schlechter. Und auf die darunterliegende Ebene hat es auch eine Auswirkung. Das ist wie in der Familie. Also wenn sich die Eltern nicht mehr verstehen, dann versuchen die Kinder, die Eltern gegeneinander auszuspielen. Und das passiert im Unternehmen genauso. Da gibt es dann Lagerbildung. Also die einen Mitarbeiter können dann mit dem einen besser und die anderen mit dem anderen. Und das Problem ist, wenn da von außen keiner draufschaut und da den Finger in die Wunde legt, dann wird dieser Prozess nicht besser. Und irgendwann fliegt einem das gesamte Konstrukt um die Ohren.
Dann bleibt nur der Verkauf.
Ja, Verkauf oder dass einer ausscheidet oder dass man sich irgendwie komplett neu aufstellt. Und das wäre aus meiner Sicht nicht notwendig, wenn es gelingt, die Kommunikation einfach aufrecht und intensiv zu halten. Und ich kenne ja auch da viele Beispiele, wo das gut funktioniert.
Sie werden dann ja als Beirat oft geholt, weil ein gewisses Vertrauensverhältnis bereits besteht zu den Unternehmerfamilien. Wie nah kann man denn als Beirat einer Familie stehen, ohne dass man die notwendige Distanz verliert?
Also ich glaube, dass es nicht schlimm ist, wenn es so, wie ich vorher gesagt habe, wenn es einfach ein Gremium ist, was aus drei oder mehr Personen im Beirat, wenn der gut besetzt ist, wenn das unabhängige und eigenständige Persönlichkeiten, die aus unterschiedlichen Bereichen Erfahrungen mit reinbringen, dann schadet es, glaube ich, nicht, wenn einer oder vielleicht auch zwei dann eine größere Nähe zur Inhaberfamilie oder zu einzelnen Inhabern haben. Weil das über das Gremium dann insgesamt einfach ausgeglichen wird. Und manchmal ist es vielleicht auch von Vorteil, wenn es jemanden gibt, der eben noch einen etwas besseren, persönlicheren Draht hat, um irgendein kompliziertes Thema auch mal anzusprechen. Aber es darf, da bin ich schon bei Ihnen, es darf nicht zu nah sein, weil sonst wird dieser Außenblick einfach, der geht verloren.
Jetzt hätten Sie sich natürlich allein auf Ihre Beiratstätigkeit beschränken können. Gehen jetzt aber nochmal ins unternehmerische Risiko. Warum eigentlich?
In unserem Vorgespräch haben Sie mich ja dazu den Punkt gefragt, ich könnte mich ja auch jetzt zu Hause hinsetzen, das Leben genießen. Und ich habe dann gesagt, naja, das ist ja die Frage, wie man denn Genuss definiert. Und ehrlich gesagt, ich genieße es unglaublich, im Moment die Möglichkeit zu haben, ein Geschäft so vom weißen Blatt Papier zu entwickeln, ohne dass man, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht und dafür stehen wir doch und das erwarten unsere Mitarbeiter oder die Kunden, wie auch immer, sondern also ich genieße es wirklich mal, das vom weißen Blatt Papier aufzubauen. Ich genieße es, mit einem komplett neuen Team da in Luxemburg vor Ort Menschen in einem stationären Laden begeistern zu können. Und zwar also die Mitarbeitenden genauso wie die Besucher. Und ja, das habe ich natürlich auch viele Jahre gemacht. Ich genieße es einfach auch als Unternehmer selber in der Verantwortung zu sein. Und das ist der Genuss, der mir momentan sehr viel Freude macht. Und meine Frau freut sich, glaube ich, auch, dass ich nicht immer zu Hause bin. Und insofern ist das für beide Seiten dann auch ein positives Merkmal.
Was muss denn geschehen, damit Sie in 12 Monaten sagen, Engelhorn Luxemburg ist ein Erfolg?
Ich würde sagen, dass Sie mich wieder nach einem Interview fragen und sagen, Mensch, ich höre so viel von dem Engelhorn in Luxemburg, erzählen Sie noch mal ein bisschen was genauer.
Na gut, dann treffen wir uns in 12 Monaten hier wieder und sprechen darüber, warum es ein Erfolg geworden ist.
Okay, das machen wir. Gerne.
Vielen Dank, Herr Eberle.
Ja, sehr gerne, Frau Kessler. Hat Spaß gemacht.
Das war Engelhorn Luxemburg CEO Peter Eberle und das war der TV-Podcast. Bilder vom neuen Store in Luxemburg gibt es unter dem Link in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.